Ihr Lieben, ich möchte heute über ein Thema sprechen und das an einem Beispiel versuchen deutlich zu machen. Es geht mir heute um die Treue Gottes. Die Treue Gottes, das ist eines der wesentlichen Themen der ganzen Bibel und ich möchte die Treue Gottes versuchen darzustellen an dem Volk Israel. Israel ist ein Beispiel für die großartige Treue Gottes, von der wir sozusagen dann einiges ableiten können, was für unser Leben wichtig ist. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass Gott Israel erwählt hat, das Volk Israel erwählt hat mit einem Zweck, nämlich um ein Zeuge zu sein in dieser Welt für den lebendigen Gott. Das heißt, das ganze Zeugnis von dem, wer Gott ist, was Gott ist, wie er ist, was er getan hat, das geht alles durch einen Kanal hindurch und das ist das Volk Israel. Und dazu hat Gott es erwählt, nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart und in der Zukunft. Immer werden wir an dem Verhalten Gottes an Israel erkennen, wer Gott ist. Und eines der Dinge, was wir am deutlichsten erkennen an der Geschichte Gottes mit Israel, ist seine Treue. Wenn wir etwas wissen über die Treue Gottes, dann wissen wir es aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel heraus. Und das ist deswegen so ein wichtiges Beispiel, wenn es um die Treue Gottes geht, weil es hier nicht nur aktuell an einzelnen Ereignissen sichtbar wird, wie Gott treu ist, so wie in einem Menschenleben, sondern es geht über Jahrhunderte, ja Jahrtausende. Wenn man sozusagen die Möglichkeit hat, die Treue Gottes über Jahrhunderte hinweg sozusagen zu sehen, zu erkennen, zu erfassen, dann wird noch einmal die Qualität der Treue Gottes viel, viel deutlicher und sichtbarer, als wenn man es nur im Zusammenhang mit einem Menschenleben oder mit einer besonderen Situation im Menschenleben, wo man die Treue Gottes erlebt hat, sichtbar wird. Deswegen, Israel ist das beste Beispiel, um die Qualität und die Art der Treue Gottes irgendwo zu erkennen. Lasst mich dazu ein bisschen so durch die Bibel gehen. Wir werden einige Bibelstellen heute uns anschauen. Wir werden sie hier auch zeigen. Und zwar das Erste, was zunächst einmal wichtig ist, wenn wir über die Treue Gottes in der Bibel reden. Die Treue Gottes ist eingebunden in eine Art von Beziehung zwischen Gott und den Menschen, eine Art von Beziehung, die in der Bibel genannt wird, Bund. Ihr Lieben, das müssen wir uns merken. Die Treue Gottes ist gebunden an den Bund. Gott hat mit Israel einen Bund geschlossen. Das ist die Basis. Er hat eine Beziehung eröffnet mit dem Volk Israel und hat sich in dieser Beziehung an das Volk Israel gebunden. Und innerhalb dieses Bundes, innerhalb dieser Bindung, gibt es die Zusage seiner Treue. Versteht ihr, die Treue ist ein Begriff, der in den Bund hineingehört. Das ist auch für uns wichtig. Ich komme dann noch am Ende drauf, um das auf uns auszulegen. Aber es wird ganz deutlich, die Treue Gottes hat etwas zu tun damit, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit Israel, innerhalb dessen er nun seine Treue von Mal zu Mal, von Generation zu Generation deutlich macht. Also Treue ist ein Bundesbegriff. Innerhalb des Bundes gilt die Treue Gottes. Die Treue, die ich jetzt beschreibe, ist eine Bundestreue. Versteht ihr, das ist etwas anderes als einfach nur Treue. Da gibt es auch eine falsche Treue. Aber die von Gott her gemeint ist eine Bundestreue. Das heißt, sie gilt dort, wo man in einem Bund steht mit ihm. Außerhalb dieses Bundes ist diese Treue nicht die Grundlage der Beziehung. Das ist sehr, sehr wichtig, dieser erste Punkt. Und wenn man von einem Bund redet, vom Bund Gottes mit Israel, dann kommt man sofort als erstes darauf, dass man sieht, dieser Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, ist ein Bund, der von Gott selber ausgeht. Nicht Israel hat Gott erwählt, sondern Gott hat Israel erwählt. Der Bund ist zunächst einmal ein einseitiges Ausstrecken Gottes nach dem Volke Israel, beginnend mit Abraham. Nicht Abraham hat Gott gesucht und sagt, bitte schließ mit mir einen Bund. Sondern Gott hat sich dem Abraham offenbart und hat ihm sozusagen einen Bund angeboten für ihn und seine Nachkommen, für sein ganzes Volk. Und damit ist hinter dem Bund steht der Begriff Erwählung. Das sind lauter wichtige Worte, über die man natürlich jeweils eine Predigt machen könnte und sollte, aber ich will sie nur deutlich machen, was alles im Zusammenhang steht mit dem Wort Treue Gottes. Es ist eine Bundestreue und sie beruht darauf, dass Gott zuerst eine Initiative ergriffen hat und sozusagen sich ausgestreckt hat nach dem Volk Israel, zuerst mit Abraham und dann weitergehend, wenn man es jetzt an Israel einmal belässt. Er hat eingegriffen in das Leben dieses Mannes und er hat ihn in einen Bund hineingenommen. Ich will mit dir und deinen Nachkommen einen Bund schließen. Und innerhalb dieses Bundes gibt er Verheißungen, Versprechungen, was dieser Bund bedeuten wird. In dem Volk Israel hat sich das entfaltet, diese Versprechen Gottes im Laufe der Jahrhunderte. Es hat begonnen damit, dass Gott gesagt hat, ganz allgemein, ich will dich segnen. Das ist ein Versprechen. Segenströme werden durch dein Volk gehen. Ich will dir Nachkommenschaft geben. Du wirst ein großes Volk werden. Du wirst ein Land besitzen und so weiter. Es gibt lauter Bundesverheißungen, die durch die ganze Bibel hindurchgehen, die entfalten sich und es sind viele der Bundesverheißungen, die Gott gegeben hat, die noch lange nicht erfüllt sind. Also lasst uns das hören. Treue hat etwas zu tun mit einem Bund. Bund hat etwas zu tun mit einer Erwählung. Und Erwählung hat etwas zu tun, dass Gott dem Volke Israel Versprechungen gegeben hat. Und Treue heißt, ich werde alle meine Versprechungen, die ich innerhalb dieses Bundes mit dir, den ich erwählt habe, ausgesprochen habe, dir diese Bund werde ich auf ewig halten. Treue, Bund, Erwählung, Versprechungen. Das heißt, er hält, was er verspricht. Nun, wir sehen das zum Beispiel in 1. Mose 17. Da ist eine Stelle, in der wir zunächst einmal es lesen von dem Abraham her, wo Gott zum Abraham sagt, und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Ihr Lieben, hier wird davon gesprochen, dass dieses Versprechen, das Gott gibt innerhalb des Bundes, dass dieses Versprechen ein Versprechen ist für die Ewigkeit. Bund ist auf die Ewigkeit. Treue Gottes hat eine Ewigkeitsdimension. Sehr, sehr wichtig. Die Treue Gottes ist innerhalb dieses Bundes versprochen als etwas, wo Gott sagt, ich werde dir, Abraham und deinem Volk, die Treue halten in alle Ewigkeit. Das ist Qualität vom Bund in alle Ewigkeit. Und das ist ein Versprechen, das er gibt. Und Ewigkeit, also einen ewigen Bund, eine ewige Treue, das hat etwas zu tun mit zwei Dingen. Das erste, hat kein Ablaufdatum. Die Treue Gottes hat kein Ablaufdatum. Das müssen wir hören. Es ist ein zeitlich nicht begrenzter Bund. Und das Zweite, was mit dem Wort ewig zusammenhängt, es ist ein Bund, der ist unwiderruflich. Das heißt ewig. Das ist ein inhaltlicher Begriff. Unwiderruflich. Was Gott einmal mit einem Bund erklärt hat, das kann ihn nicht gereuen. Auch der Apostel Paulus schreibt das in Römer 11. Seine Gaben und seine Berufungen kann ihn nicht gereuen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dieser Bund, den so ein Treuebund, der ist verbunden noch einmal mehr mit sogar mit einem Eid, den Gott geschlossen hat. Schlagen wir die nächste Stelle aus dem 5. Mose, Kapitel 7, Vers 6 bis 9. Da heißt es, wo noch einmal am Ende des Lebens sozusagen von Mose er seinem Volk sagt, denn du bist, im Namen Gottes, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat er euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern und jetzt weiter, sondern warum hat er euch erwählt? Weil er euch geliebt hat und damit er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausende Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Treue heißt Bundestreue. Die drittletzte Zeile, treue Gott, allein Gott ist der treue Gott, der den Bund hält. Das ist die Treue Gottes, der den Bund hält. Wenn er mit dem Volk Israel einen Bund eingegangen ist, dann ist in diesem Bund seine Treue eingeschlossen. Und diese Treue besteht darin, dass er diesen Bund nicht kündigt. Dass dieser Bund kein Ablaufdatum hat. Dass dieser Bund unwiderruflich ist. Das ist Treue Gottes. Wir können das immer hören auf unser eigenes Leben, weil wir sind durch Jesus in diesen Bund hineingepfropft worden. Das heißt, alles gilt auch uns. Aber wir machen es einmal am Beispiel des Volkes Israel klar. Das heißt also sozusagen ewig. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Dieser Bund oder diese Treue, die Gott mit dem Volk Israel eingegangen hat, ist von solcher Qualität, das muss ich jetzt bewusst sagen, dass nicht einmal die Untreue Israels die Treue Gottes aufhebt. Das ist ein gefährlicher Satz, aber er ist gültig. Nicht einmal die Untreue Israels kann die Treue Gottes aufheben. Was heißt das? Das heißt zunächst einmal, natürlich ist an den Bund, den Gott mit dem Volke Israel geschlossen hat, ist da auch das Volk in Verantwortung genommen. Wenn Gott mit Israel als Partner einen Bund schließt, dann heißt das, dass auch der Partner Israel herausgefordert ist, auf diesen Bund zu reagieren mit seinem Ja. Und damit, dass der Bündnispartner sagt, ja, auch wir werden dir die Treue halten. Versteht ihr? Das ist natürlich eine beidseitige Sache. Aber der Beginn des Bundes ist die Initiative, die von Gott ausgegangen ist. Er hat den Bund geschlossen. Er fordert Abraham heraus und er kann nun antworten. Und er hat geantwortet mit seinem Leben und hat sich in diesen Bund hineinbegeben. Und darum, weil er sein Ja gesagt hat zu diesem Bund, deswegen steht er nun und sein ganzes Volk unter der Bundestreue Gottes, die nie zerbricht, diese Bundestreue Gottes. Aber sie hat auch eine Verpflichtung, eine Verantwortung, dahinein, dass sozusagen nun auch das Volk Israel herausgefordert ist mit seinem Ja. Zum Beispiel in 2. Mose 19 von 5 bis 6, das ist am Berg Sinai, wo der Mose noch mit seinem Volk die 10 Gebote, also wo Mose die 10 Gebote erhält, und bevor er sie erhält, da heißt es, da wird noch einmal dieser Bund bekräftigt, durch Mose, der Bund Gottes, bekräftigt. Und da heißt es, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen. Das ist die Voraussetzung. Das ist sozusagen die Verantwortung des Volkes. Ihr seid verantwortlich dafür, dass ihr meiner Stimme gehorcht. Das ist die Folge des Bundes, den ich mit euch geschlossen habe. Wenn ihr meiner Stimme gehorcht, sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir, jetzt kommen wieder diese Versprechen von Gott her, denen er die Treue halten wird. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ihr sollt mir ein heiliges Volk sein und ihr sollt mir und ihr gehört mir. Das war vorher noch. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Also es ist wichtig, dass wir verstehen, dass die ganze Herausforderung von Seiten Gottes an das Volk Israel daran liegt, dass sozusagen nun das Volk Israel herausgefordert ist, diese Stimme Gottes zu gehorchen. Und nun, wenn Israel der Stimme Gottes innerhalb des Bundes nicht gehorcht hat, wenn es abgefallen ist, wenn es anderen Göttern gedient hat, wenn es sozusagen Ehebruch mit Gott begangen hat, wenn man das einmal in diesem Bild sagen will, dann war das Gott nicht egal. Und jetzt müssen wir zwei Dinge sehr, sehr genau unterscheiden. Wenn Israel Gott untreu geworden ist, dann hat Gott sein Volk, und hört es genau zu, gerichtet, aber nicht verworfen. Riesiger Unterschied. Er hat es gerichtet, es waren Folgen, aber er hat es nicht verworfen. Das heißt, er hat nie seinen Bund gekündigt. Da beginnt die Ersatztheologie, die das missversteht und sagt, weil Israel ungehorsam war, deswegen hat Gott auch seinen Bund mit Israel gekündigt. Keine Ahnung über die Treue Gottes, ihr Lieben. Das ist ein Schlag ins Gesicht Gottes. Seine Treue ist nicht abhängig von der Treue Israels. Sogar, weil Gott, wie Israel untreu war, hat er seine Treue nicht aufgegeben. Die Konsequenz, wenn Israel untreu geworden ist, die hat Israel durch die ganze Geschichte hintragen müssen. Die ganze Bibel ist voll von Aktionen, die Gott setzen musste, weil sein Volk untreu geworden ist. Und da werden Begriffe deutlich wie Gericht, Strafe, Heimsuchung, Züchtigung. Alles das sind Worte, die wir finden, die alle das etwas beschreiben von dem, wie Gott seinem Volk gegenüber reagieren musste. Aber alles das hat nie dazu geführt, dass Gott sein Volk aufgegeben hätte. Auch der Apostel Paulus bestätigt das, wenn wir lesen in Römer Kapitel 3, 3 bis 4a, das ist eine Stelle noch davor, ich habe jetzt eine übersprungen gehabt, Römer 3, 3 bis 4a, dass aber einige, sagt Paulus über sein eigenes Volk, nicht treu waren. Was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben, und jetzt heißt es, das sei ferne. Das sei ferne, das kann man im Deutschen am besten übersetzen mit niemals. Sollte ihre Untreue, des Volkes Untreue, Gottes Treue aufheben, also dass er seinen Bund bricht, niemals. Selbst als die Mehrheit Israels Jesus abgelehnt hat und dafür eingetreten ist, oder eine gewisse Gruppe, dass er getötet wird, nicht einmal dies hat dazu geführt, dass Gott seine Treue, und das heißt seinen Bund, es geht immer, Treue und Bund gehört zusammen, dass er seinen Bund mit dem Volke Israel gebrochen hätte. Wir kommen noch gleich darauf. Ihr Lieben, wir müssen unterscheiden zwischen Gericht und Verwerfung. Verwerfung ist Verdammnis, ist ist sozusagen, wenn Gott sagen würde zu deinem Volk Israel, so jetzt reicht's mir, ich kündige hiermit meinen Bund mit dir und gibt ihm sozusagen dem Volk Israel einen Tritt und sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, das ist Verwerfung. Aber Gericht, Heimsuchung, Züchtigung, Strafe, Fluch, was Israel immer wieder sozusagen erlebt hat, und Mose hat es ja auch deutlich gemacht, gibt ein ganzes Kapitel im dritten Buch Mose, Kapitel 26, wo von Fluch und Segen die Rede ist. Das heißt, wo der Mose dem Volk sagt, wenn ihr der Stimme gehorchen wird, wird Segen kommen. Wenn ihr der Stimme Gottes nicht gehorchen wird, wird Fluch kommen. Aber alles das ist nicht dazu gedacht, dass Israel von Gott verworfen wird, denn seine Treue ist unwiderrufbar. Es ist unfassbar. Es ist sehr wichtig, dass die Sünde des Volkes nicht dazu geführt hat und an keiner Stelle dazu geführt hat und auch in Zukunft nicht, dass Gott seine Treue seinem Volk aufkündigt, sondern wenn wir lesen, wie über das Gericht Gottes an seinem Volk die Rede ist, dann merken wir, sein Gericht hat immer eine positive Absicht. Sein Gericht hat immer eine Ausrichtung. Sein Gericht hat immer einen Sinn. Und der Sinn, den sozusagen in dem Gericht Gottes über seinem Volk sichtbar wird, dieser Sinn besteht darin, dass Gott sozusagen sagt, ich muss mein Volk erschüttern, damit es zur Besinnung kommt. Das ist Gericht. Was ist das Ziel des Gerichtes? Das Ziel des Gerichtes ist, dass das Volk durch das Gericht zur Besinnung kommt. Dass es aufwacht und sagt, oh, was haben wir jetzt angerichtet? Was haben wir jetzt verloren, was wir vorher bei Gott hatten? Dass sie zur Besinnung kommen, dass sie umkehren und dass sie durch diese Umkehr wieder die Gnade Gottes erleben. Gericht von Gottes Sicht aus hat immer zum Ziel Gnade und nicht Verwerfung. Sehr wichtig auch für unser Leben. Das Gericht Gottes in vielfältiger Weise, das wäre ein eigenes Thema, einmal darüber reden, wie das Gericht über das Volk Israel gekommen ist. Durch Feinde, durch Verblendung, durch alles Mögliche. Alles das, was Gott gerichtet hat, hat diesen Sinn, dass das Volk Israel zur Besinnung kommt. Die Liebe Gottes zu seinem Volk war so groß, dass er es nicht sozusagen ins Verderben rennen lassen wollte, um es zu verderben, sondern dass er es in eine schwierige Situation geführt hat, um es zu schütteln und zu rütteln und zu sagen, wacht auf, ich will euch gnädig sein und euch neu annehmen. Und das war nur manchmal nur möglich, wenn es gerüttelt und geschüttelt wird. Und lesen wir vielleicht zwei Stellen, die darauf sozusagen Bezug nehmen. Jeremia 2, Vers 19. Da steht, nachdem das Volk Israel schuldig geworden ist an einer bestimmten Situation, deine Bosheit, also Israels Bosheit, ist schuld, dass du so geschlagen wirst, also dass ein Gericht über dich gekommen ist, dass du so gestraft wirst. Und jetzt heißt es, und du musst inne werden. Das heißt, zur Besinnung kommen durch das Gericht. Du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Du musst es sozusagen an deinem Leib spüren und erfahren, was es für ein Jammer ist, was ein Herzeleid ist, nun unter den Unterdrückung der Feinde zu leben und nicht den vollen Segen zu haben, den du hast im Bund mit Gott, wenn du ihm gehorsam wärst. Du musst inne werden, musst es verstehen, kapieren, erfahren, erfassen. Das ist der Grund für Gericht. Versteht ihr, es ist nicht einfach nur Böses mit Bösem vergelten. Das ist nicht biblisch. Dass Gott sagt, ihr seid böse, jetzt bin ich auch zu euch böse. Nein, wenn Gott ein Gericht über die Bosheit seines Volkes gibt, dann immer mit einem Ziel. Er kennt doch, wovon ihr abgefallen seid. Und er kennt doch, was für ein Segen es ist, wenn ihr im Bund lebt und was für ein Jammer und Herzeleid es bedeutet, wenn ihr aus dem Bund sozusagen euch selber herausnehmt durch euren Zusammen. Oder 5. Mose 4, Vers 30 bis 31, wo Mose es schon im Vorhinein dem Volk Israel ankündigt und sagt, wenn du geängstigt sein wirst und dich alles treffen wird in künftigen Zeiten, also all den Fluch, all das Gericht, wenn du ihm untreu geworden bist, das ist hier gemeint, ja, so wirst du dich bekehren. Das ist das Ziel. Wenn du geängstigt wirst durch das Gericht, das Ziel des Gerichtes ist Umkehr, nicht zertreten und verdammen, dann wirst du dich bekehren zu deinem Herrn, deinem Gott und seiner Stimme gehorchen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Auch in dem Gericht, wenn es geschüttelt und gerüttelt wird, ist das Erbarmen Gottes. Denn das, was er wirkt in dem Gericht, ist, dass er die Herzen beschneidet, wie es auch im Alten Testament zum Ausdruck kommt. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen noch verderben und wird auch den Bund nicht vergessen, den er deinen Vätern geschworen hat. Der Bund, die Treue, die Gott seinem Volk versprochen hat, ist nicht abhängig von der Untreue Gottes, von der Untreue des Volkes, sondern er hält an seinem Bund fest. Und er muss nur zeitweise, temporär sein Volk sozusagen ein bisschen in die Mangel nehmen, um es zur Besinnung zu führen, damit sie sich bekehren. Und sie werden erleben, sagt Mose, dass Gott barmherzig ist. Sofort wird er wieder da sein und wird sozusagen aus seiner Treue heraus seinem Volk wieder begegnen und es wiederherstellen. Nun, was wunderschön ist in diesem ganzen Zusammenhang, wenn es um die Treue Gottes geht, es wird hier in dem allerletzten Satz ja schon angedeutet, aber ich will das noch einmal bewusst hervorheben. Die Treue Gottes basiert, hat ein Fundament in dem Bund. Und den Bund hat Gott begonnen mit den Vätern. Und deswegen werdet ihr immer wieder, wenn ihr aufmerksam lest, zum Beispiel im Alten Testament, hauptsächlich im Alten Testament, werdet ihr lesen, wenn Gott Gericht über das Volk Israel gebracht hat, wo er dann sagt, um meines Bundes mit den Vätern willen werde ich euch wiederherstellen. In jedem Gericht denkt Gott an sein Versprechen an die Väter. Sagt nicht wegen euch, weil ihr jetzt so brav seid nur und euch umgekehrt habt, sondern wegen meinem Schwur werde ich meine Treue euch nicht kündigen und euch wiederherstellen. Werde euch zurückführen in das Land, aus dem ihr herausgekommen seid. Um der Väter, das ist Gott, versteht ihr? Er hat einmal am Anfang des Bundes ein Gelöbnis abgelegt und das ist unumkehrbar. Und jedes Mal, wenn das Volk untreu geworden ist, dann kommen die Propheten und sagen, kehrt um. Und es sagt doch dazu, um deiner Väter willen, um des Eides, den ich geschworen habe den Vätern gegenüber. Wegen dieses Eides, wegen dieses Bundes mit den Vätern werde ich euch meine Treue nicht aufkündigen. Hochinteressant, gilt auch für unser Leben. Und lesen wir dazu noch einmal 5. Mose 7, 7-8. Und da heißt es, ich habe diese Stelle schon gehabt vorher, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil er größer wäre als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Er hat einen Eid geschworen. Ihr Lieben, das ist Treue Gottes, basiert auf einem Eid. Daher ist er unwiderrufbar. Und weil wir in diesem Bund durch Jesus eingepropft sind, gelten diese Verheißungen auch uns. Deswegen ist Israel das Beispiel, was heißt Treue Gottes. Also eine ganz, ganz wichtige Sache. Noch etwas. Wenn Gott über seine Treue spricht, dann spricht er nicht nur darüber, dass er einen Bund geschlossen hat, dass er eine Erwählung ausgesprochen hat, dass er sozusagen hier einen Eid geschworen hat und sagt, um der Väter willen, sondern es gibt noch einen Grund, den uns die Bibel angibt. Und zwar, das ist sein eigener Name. Um meines Namens willen werde ich meine Versprechungen halten, denn ich bin nicht ein Mensch, der lügt. Und weil ich etwas versprochen habe, halte ich es. Da ist die Glaubwürdigkeit meines Wesens, meines Namens sozusagen von allergrößter Bedeutung. Schlagen wir auf Hesekiel Kapitel 36, Vers 19 bis 23. Hesekiel 36, Vers 19 bis 23. Ihr Lieben, das ist hier sozusagen eine Stelle, die zu dem Volk Israel spricht, das sich in babylonischer Gefangenschaft befindet. Sie sind zerstreut unter alle Völker. Es war ein schreckliches Gericht, das über sie gekommen ist. Das schlimmste Gericht, das Israel erlebt hat, war die Zerstörung Jerusalems und das Exil in Babel. Und in diese Zeit hinein sagt nun der Prophet als Wort Gottes: Und ich zerstreute sie, nämlich das Volk Israel, unter die Heiden und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. Das heißt, sie haben Böses getan. Darum kam Gericht über sie. So kamen sie zu den Heiden, die Juden. Und dann heißt es, aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen Namen. Sie waren auch dort, wo sie dann in Gefangenschaft waren, oft solche, die nicht zu Gott geschrien haben, die kein Zeugnis für ihren lebendigen Gott waren. Und damit haben sie den Namen Gottes entheiligt. So kamen sie zu den Heiden, aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und haben doch aus ihrem Land vorziehen müssen. Damit haben sie meinen Namen geheiligt, weil ich habe ja einen Bund geschlossen mit meinem Volk und ihnen Treue versprochen. Jetzt sind sie aus dem Land draußen. Was ist das für ein Zeugnis vor den Heiden? Das ist hier die Frage. Und jetzt geht es weiter. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen. Das ist sehr schön formuliert, sehr menschlich formuliert. Sagt Gott, es tat ihm leid um seines heiligen Namens, den das Haus Israel entheiligte unter den Heiden, wohin sie auch kamen. Weiter. Und darum sollst du zu dem Hause Israel sagen, so spricht der Herr. Also jetzt ist gemeint, wenn Gott jetzt an dem Volk Barmherzigkeit übt und es zurückholt aus der Gefangenschaft und zurückführt in sein Land, um seine Treue zu erzeigen, begründet das Gott so. Darum sollst du zu dem Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr, ich tue es nicht um euretwegen. Es ist hier sehr krass formuliert, man müsste von den anderen Stellen her sagen, nicht nur um euretwegen, so ist es auch gemeint, aber hier wird ja ein Punkt erfasst. Ich tue es nicht um euretwegen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Und dass ich heilig bin, das heißt, dass ich treu bin. Ich habe nämlich dem Volk Israel versprochen, dass ich treu bin, dass ich es nicht verlasse, dass ich es nach dem Gericht wieder aufnehme, dass ich ihm nicht einen Todesstoß versetze. Und die Heiden, die jetzt sehen, wie das Volk lebt, gefangen, verlassen von ihrem Gott, die fangen vielleicht an zu spotten. Und dann sagt Gott, nein, ich lasse es nicht zu, um meines heiligen Namens willen. Um meinen Namen zu rechtfertigen sozusagen, werde ich jetzt meine Treue an euch erzeigen. Und meine Treue heißt, ich halte meinen Bund, ich werde euch zurückführen in das Land, das ich euch versprochen habe, als ewigen Besitz. Und dann werden die Heiden sehen, was ich an euch getan habe, was ich für ein treuer Gott bin. Die Treue Gottes in unserem Leben hängt an seinem Namen. Weil er als treuer Gott das ist ein Wesenszug. Der Name sagt etwas über das Wesen. In der Offenbarung heißt es, da sitzt einer auf dem Thron, der heißt, auf dem weißen Pferd, ist er nicht am Thron, sondern da kommt einer, der auf dem weißen Pferd, das ist Jesus, der heißt treu und wahrhaftig. Der Name ist treu. Das heißt, dass er mir und dir treu ist, dieser Gott, hängt an seinem Namen. Er würde unglaubwürdig werden als Gott, wenn er seine treue Versprechen uns gegenüber nicht einhalten würde. Und nun kommt noch etwas dazu, was noch einmal von einer großen Bedeutung ist, nämlich, es gibt nicht nur eine Treue Gottes an den einzelnen Menschen, wenn man die Bibel sieht, nicht nur am Individuum, sondern auch eine Treue an einem Kollektiv. Nicht nur die Treue mir gegenüber, sondern auch die Treue meiner Familie, meiner Gemeinde, meiner Stadt, meiner Nation, wo ich Teil bin. Also in Israel, und das ist auch etwas, was für die Treue Gottes wichtig ist, zu verstehen, ist, dass Gott sozusagen immer wieder mit dem Einzelnen seine Treue gezeigt hat, aber auch mit dem ganzen Kollektiv. Und mit diesem Kollektiv einen Weg seiner Treue geht. Über das Schicksal des Einzelnen hinaus. Für Gott ist es so, dass er uns immer sieht als Individuum und gleichzeitig als Teil eines Ganzen. Und er hat eine Geschichte mit mir, die allein mit mir ist, und hat eine Geschichte mit meinem Kollektiv, in dem ich drinnen bin und dessen, in wo ich auch schicksalshaft drinnen bin. Wenn mein Volk sündigt und Gott mein Volk richtet, bin ich auch unter Gericht. Versteht ihr? Das ist ein Teil der Tatsache, dass Gott ein Kollektiv auch sieht. Und mit einem Kollektiv, Daniel in der Bibel, ist ein typisches Beispiel. Er war einer der treuesten Nachfolger Gottes sozusagen und Liebhaber Gottes und trotzdem war er in Babylonien in der Gefangenschaft, weil er ein Teil des Volkes war. Das heißt, es gibt diese beiden Dinge und die dürfen wir bei Gott nie vergessen. Deswegen dürfen wir nicht nur immer auf uns schauen, sondern auch auf das schauen, was Gott vorhat, mit dem Kollektiv, mit dem größeren Ganzen, in dem ich verstrickt bin, schicksalshaft, in meiner Familie, in meiner Gemeinde, in meiner Stadt, in was weiß ich immer, für Gebilden, in denen wir irgendwo drinnen sind. Und in diesem Zusammenhang hat die Treue Gottes nochmal einen Aspekt, auf den ich euch auch hinweisen möchte. Ich glaube, ich werde meine Predigt noch fortsetzen ein nächstes Mal, weil ich komme nicht zum Ende heute. Ich will es nur sagen, muss keine Angst haben, dass es zu lange wird. Gut. Jedenfalls, was wichtig ist, ist Folgendes. Wenn in der Bibel von der Treue Gottes die Rede ist, im Zusammenhang mit dem Volk, dann kommt plötzlich und an gewissen Stellen ein Begriff hervor, den man sehr bewusst wahrnehmen muss und sehr bewusst einordnen muss. Und dieser Begriff heißt der heilige Überrest. Ich möchte euch auf diesen Begriff hinweisen, weil er mehr Bedeutung hat, als ihr denkt. Gott hat sich immer im Volke Israel zu allen Zeiten einen heiligen Überrest behalten, der immer ihm treu war, auch wenn alle anderen abgefallen sind. Dieser Überrest konnte sein eine Person oder ein paar Tausend oder ein paar hundert, aber es war immer ein Überrest. Und jetzt, dieser Überrest ist für Gott die Garantie, dass er seine Treue an dem ganzen Volk nie aufhebt. Ein sehr wichtiger biblischer Gedanke. Ich sag's noch einmal. Gott hat sich immer in seinem Volk einen Überrest behalten. Das heißt, von ihm aus ging eine Initiative. Das ist hochinteressant, wie Gott dafür sorgt, sozusagen, dass er auch seinem Volk, seinem größeren Ganzen immer treu sein kann, weil er selber gewisse Voraussetzungen schafft. Wenn auch das ganze Volk in der Gefahr war, sozusagen abzufallen, hat Gott dafür gesorgt, dass einige unter ihnen nicht ihre Knie gebeugt haben vor dem Baal oder vor anderen Göttern oder in anderer Weise. Und um dieses heiligen Überrestes willen hat Gott seine Treue, seine Bundesgeschichte, seine Bundestreue dem ganzen Volk gegenüber nie aufgehoben. Was heißt das für unsere Familien? Das würde ich in meinem nächstes Mal dann noch genau ausführen. Das hat alles Konsequenzen auch für unser Leben. Aber das ist hochinteressant. Schlagen wir auf eine Stelle in Zephania, Kapitel 3, Vers 12 bis 13. Nur als eine Stelle. Es gibt mehrere Stellen, wo von diesem Überrest die Rede ist. Es ist interessant, wenn in der Bibel vom Überrest die Rede ist, dann ist ein, ich beziehe mich nur auf eine Kategorie, aber es gibt drei Kategorien, wo von dem Überrest die Rede ist. Die eine Kategorie ist, wo die Bibel sagt, dass Gott sich immer einen zahlenmäßigen Überrest behält. Also er lässt es nie zu, dass sein ganzes Volk irgendwo ausradiert wird. Auch im Holocaust nicht. Immer einen Überrest. Immer. Zahlenmäßigen Überrest. Oder wenn sie von Feinden bedroht wurden und viele in Israel sind gestorben. Er hat immer einen zahlenmäßigen Überrest. Aber was wichtiger ist, er hat immer einen gläubigen Überrest. Also Menschen innerhalb des Volkes, die sozusagen dem Bund Gottes gegenüber immer Treue bewiesen haben. Und es gibt noch einen Begriff im Zusammenhang mit Überrest, dass Gott sogar so weit geht, ich werde auch dafür sorgen, dass wenn das ganze Volk in Zukunft in der Gefahr steht, abzukehren, werde ich in der Zukunft innerhalb des Volkes Menschen bekehren, damit ein Überrest übrig bleibt. Das ist unglaublich. Es ist wirklich, ich habe jetzt nicht die Zeit, alle diese Stellen euch deutlich zu machen. Es ist ein eschatologisches, es ist in die Zukunft gerichtet, wo Gott sagt, das, was jetzt ich tue, werde ich werde dafür sorgen, dass sie sich bekehren. Er macht das selber. Die Initiative für diesen jeweiligen heiligen Überrest ist absolut von ihm. Und das ist seine Garantie, dass er wegen dieses Überrestes immer das Ganze sozusagen auch rettet. Und er hat immer auch die Zahl des Überrestes. Er bestimmt das. Und ihr Lieben, diese Stelle hier zum Beispiel, ich will ihn dir übrig lassen. Das ist im Gericht jetzt, ja. Ein armes und geringes Volk. Also ein paar werde ich übrig lassen, wenn das Gericht über euch kommt. Und die übrig gebliebenen, der heilige Überrest, die werden auf des Herrn Namen trauen. Das sind die, die nicht von mir abfallen werden. Und diese übrig gebliebenen in Israel werden nichts Böses tun, noch Lüge reden. Und man wird in ihrem Munde keine betrügerische Zunge finden, sondern sie sollen weiden und lagern ohne alle Furcht. Eine Stelle von mehreren, wo davon die Rede ist, dass Gott das tun wird. Und lest das, ich will in dir übrig lassen. Er macht das. Das ist nicht, weil da immer einige geben wird, die zufällig ihre Knie nicht beugen werden vor Gott. Nein, Gott garantiert. Er wird es tun. Und ich schließe jetzt mit der letzten Stelle. Das ist Römer 11, 2 bis 5. Das ist eine klassische Stelle, in der der Apostel Paulus im Neuen Testament diesen Gedanken vom heiligen Überrest aufnimmt. Das ist eine der wesentlichen Stellen, um zu verstehen, diesen ganzen Zusammenhang zwischen Israel, der Ablehnung Jesu gegenüber und dem Ziel und der Aufrechterhaltung des Bundes. Lassen Sie diese Stelle jetzt ein bisschen lesen. Paulus ist vor die Herausforderung gestellt worden von den Christen, die aus den Heidenvölkern stammen. Die haben ihm gesagt, na, was ist denn jetzt mit deinem Volk? Ist das Volk denn nicht verstoßen, weil die Mehrheit deines Volkes Jesus abgelehnt hat und wir auch jetzt in zu deinen Lebzeiten sehen, dass nur wenige sich bekehren, aber die Mehrheit lehnt Jesus ab. Ist es jetzt verworfen? Also hat Gott seinen Bund gebrochen? Und da antwortet nun Paulus, und das ist hochinteressant, wie er antwortet. Er sagt, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er hat seinem Volk die Treue, er bewahrt seinem Volk die Treue, obwohl die Mehrheit Jesus abgelehnt hat. Also, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Warum verstoßt das nicht? Wegen seiner Erwählung. Das ist seine Initiative. Er hat den Abraham erwählt. Erwählung hat eine wichtige Rolle in der Treue. Wir werden dann das nächste Mal darüber noch genauer reden, auch zusammen mit unserem Leben. Oder, und jetzt begibt er eine Begründung. Warum hat Gott sein Volk nicht verstoßen? Er sagt, oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt von Elia? Wie er vor Gott tritt gegen Israel und spricht, Herr, sie haben deine Propheten getötet und haben deine Altäre zerbrochen und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten mir nach dem Leben. Weiter. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort, schreibt Paulus im 1. Könige 19,8. Er sagt, Gott sagt, ich habe mir übrig gelassen. Wieder der Heilige Überrest. Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann. Der Elia hat gedacht, er ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Dann gesagt, nein, nein. Auch wenn du es nicht siehst, ich habe dafür gesorgt, dass auch jetzt, wo alle abgefallen sind, ihr denkt an diesen Ahab und die Isebel, das ist die Zeit, und das Gottesurteil auf dem Karmel, ja, wo wirklich die große Mehrheit des Volkes abgefallen ist, und der Elia hat gedacht, er ist der Einzige, der übrig geblieben ist. Und Gott sagt, nein, ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Ich habe dafür gesorgt, dass es einen heiligen Überrest gibt. Und jetzt argumentiert Paulus und sagt, das, was damals, das Prinzip, das Gott damals hatte, einen heiligen Überrest, das gilt auch jetzt zur Zeit Jesu. Nachdem die Mehrheit des Volkes Israel Jesus abgelehnt hat, gibt es auch jetzt einen heiligen Überrest. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind. Wer? Jene Juden, die an Jesus gläubig geworden sind. Die 12 Jünger. Die erste christliche Gemeinde aus Juden. Sie sind der heilige Überrest zur Zeit Jesu. Und er sagt nun der Paulus zu den Heiden, schaut einmal, auch jetzt gibt es diesen heiligen Überrest. Und ich bin einer davon. Ich, Paulus. Und schaut mich an, wegen mir und den anderen, die an Jesus glauben, hat Gott seinen Bund nicht gekündigt. Versteht ihr dieses Argument? Der heilige Überrest zur Zeit Jesu waren die ersten Christen aus dem Volke Israel. Und wegen ihnen, er selber hat dafür gesorgt, dass einigen die Decke abgenommen wurden und sie an Jesus gläubig werden konnten. Und er war einer davon. Was ist denn mit Paulus passiert? Er war ein unglaublicher Christusverfolger. Er hat Leute, die an Jesus geglaubt haben, zum Tode gebracht. Und Jesus ist ihm begegnet, ist ihm die Decke abgenommen worden. Wer hat denn den Paulus bekehrt? Jesus selber. Gott selber. Ich sorge für einen heiligen Überrest. Das ist das Handeln Gottes, das ist die Treue Gottes. Er ist immer der, der die Initiative ergreift. Wir dürfen das natürlich jetzt nicht dann komplett missverstehen, aber das kann ich dann erst das nächste Mal dann sagen. Aber so viel jetzt einmal zu dem. Der heilige Überrest ist etwas, was Gott nicht nur im Volke Israel betont, sondern das betont er auch in unseren Leben. Du bist vielleicht ein heiliger Überrest in deiner Familie. Und um deinetwegen handelt Gott in Treue an deiner Familie. Wir sind ein heiliger Überrest in dieser Stadt. Und um dieses Überrestes willen handelt Gott in Treue an dieser Stadt. Wir Christen sind ein heiliger Überrest in diesem Land. Aber das bringt Verantwortung mit sich. Darüber werde ich dann auch das nächste Mal reden. Das ist nicht alles automatisch, sondern das hat eine Verantwortung. Okay, so viel zur Treue Gottes. Amen. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein treuer Gott bist und dass du das an deinem Volk zeigst, dass wir einen Begriff bekommen, was deine Treue ist, wie deine Treue ist, dass du ein Bundesgott bist, dass deine Treue eine Bundestreue ist, dass deine Treue unwiderruflich ist, dass du treu bist um deines Namens willen, um deines Wesens willen, wegen des heiligen Überrestes willen, den du dir immer und überall aufbewahrst, damit du Segen und Segen und Segen in diese Welt hineintragen kannst. Herr, gib uns ein rechtes Verständnis von der Treue Gottes auch für unser eigenes Leben. Und wir danken dir, dass dein Name ist treu und wahrhaftig. Gepriesen sei dein Name in unserer Mitte. Amen.